Lass uns einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in dieser Gnade unterwegs sein dürfen. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen und freizukaufen. Danke auch für Musik, die uns das nochmal so nahe bringt und Lieder, die uns helfen, das zum Ausdruck zu bringen. Wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass wir in deinem Namen uns versammeln dürfen. Und wollen dich bitten, Herr, dass wir etwas mitnehmen können. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich liebe das Lukas-Evangelium und ich liebe die Apostelgeschichte. Der Lukas hat den größten Teil des Neuen Testamentes geschrieben. Wenn man das ist eine beliebte Quizfrage. So, wer hat die meisten Seiten im Neuen Testament geschrieben? Da sagen alle Paulus. Weil Paulus hat viele Briefe geschrieben, das stimmt. Aber wenn du dir die Seiten mal anguckst, dann siehst du, dass Lukas derjenige ist, der die meisten Anteile hat im Neuen Testament. Und er schreibt an seinen Freund. Und dieser Freund heißt Theophilus. Und Lukas hat gut recherchiert. Der Lukas hat gesagt, also ich schaue genau hin. Und er war Arzt. Und es ist gut, wenn Ärzte gut hingucken können. Du willst keinen Arzt haben, der sagt, ups, habe ich übersehen. Solche Ärzte brauchen wir nicht. Und der Lukas hat genau geguckt. Und er schreibt seinem Freund Theophilus, ich erzähle dir das, genau weil es wichtig ist, dass wir alle Informationen haben über diese Jesus-Geschichten und wie alles begann und wie sein Leben verlief. Und er recherchiert zuverlässig, und er sagt, damit es deinen Glauben stärkt und festigt. Stärkt und festigt. Das bedeutet, Glaube kann schwach werden. Glaube kann anfangen zu wackeln. Also den Glauben zu stärken und zu festigen, ist ein lebenslanger Prozess. Stärken und festigen. Warum ist es gut, einen starken und einen festen Glauben zu haben? Das muss ich, glaube ich, euch nicht sagen. Mancher von euch ist schon länger unterwegs hier auf diesem Planeten und er weiß, was es bedeutet, wenn Glaube anfängt zu wackeln, wenn Glaube schwach wird und wenn Dinge locker werden, sodass sie dann keinen Halt mehr geben. Es ist interessant, wie wenn wir von dem Strom der Gnade, haben wir gerade gesungen, uns nochmal vor Augen führen, in was für einer Zeitenwende wir leben. Und dieses Wort Zeitenwende ist ja ein Politikerwort. Also es gab schon vor Olaf. Aber er hat dieses Wort nochmal zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt. Und so gibt es immer wieder Zeitenwende. Und ich möchte heute über eine Zeitenwende reden, die den Frieden und die Sehnsucht bringt und stillt. Und der Lukas nimmt uns in sein Kapitel mit, also in seine Geschichte mit, in dem Kapitel Nummer 4 von Lukas Evangelium. Und er erzählt, wie Jesus in den Gottesdienst ging. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier auf einem Stuhl, vielleicht hier im Sessel sitzt Jesus, so der kam hier regelmäßig her. Also es heißt da, so wie er es gewohnt war, so kam Jesus auch nach Nazareth. Und Nazareth ist ähnlich wie Forthausen, also klein. Also ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich da vorne an dieser Hauptstraße auf einmal das Schild Forthausen lese, weil das so klein ist, so. Forthausen. Oh. Wäre ich ja fast vorbeigefahren. Also Nazareth war auch so. Nazareth war vielleicht eine Tankstelle. Und wenn man das jetzt so ein bisschen amerikanisch ausdrückt, kanadisch ausdrückt, das ist eine Kreuzung gewesen, da war eine Tankstelle, da waren eine kleine Edeka-Laden und noch drei Häuser. Das war Nazareth. Und eine Synagoge. Und dann heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und am Sabbat in diesem Fall jetzt hier Sonntag, ging er, wie er es gewohnt war. Das ist interessant. Wie er es gewohnt war. Durch die Pandemie haben wir einige Gewohnheiten liegen lassen müssen. Und die müssen wir wieder antrainieren, die Gewohnheiten. Es ist interessant, was wir für Gewohnheitsmenschen sind, ne? Ja, und deswegen muss man auf die Couch zu sprechen kommen. Also wir sitzen gerne auf der Couch. Und es ist gefährlich, wenn du eine Couch in so eine Kirche stellst hier, dann sagen die, warte mal, letztes Mal war das viel gemütlicher. Ich komme hier nur wieder her, wenn die Couch hier vorne stehen bleibt. Wobei die anderen Polsterstühle sind auch bequem. Also, ihr Lieben, wie er es gewohnt war. Und das ist so, also hier bleibe ich schon hängen an diesen fünf Worten hier, wie er es gewohnt war. Manchmal sagt mir jemand, es ist so schwer, Jesus zu folgen, so, das ist so theoretisch. Okay, so einen praktischen Tipp. Komm regelmäßig in den Gottesdienst. Da bist du ganz dicht an Jesus dran. Ist das praktisch? Das ist ziemlich praktisch, oder? Ich habe Leute bei uns in der Gemeinde, ich bin in Bremen, in einer Landeskirche, Matthäusgemeinde heißt sie. Und da hast du so Leute, die sagen, ja, ich komme regelmäßig in Gottesdienst. So zweimal im Monat. Das ist regelmäßig. Da sagt man, Mann, das ist schon eine hohe Quote. So. Wo du denkst, warte mal, wie viele Sonntage hat der Monat? 4 bis 5. Ne? Manchmal sogar 5. Und ich traf auf ein junges Ehepaar, die sagten mir, wir haben uns entschieden, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, weil wir es leid waren, jeden Sonntagmorgen zu überlegen, sollen wir fahren oder sollen wir nicht fahren? Und das war so interessant. Und ich dachte, krass. Also für euch ist das hier alles kein Problem. Es ist logisch, ich gehe zum Gottesdienst so. So. Aber in Bremen gibt es Leute, die überlegen, weißt du, du wachst sonntags morgens auf, guckst auf die Uhr, 8:45, also das sind Leute, die noch keine kleinen Kinder mehr haben, die anderen gucken um 6:30 auf die Uhr, 6:30. Und dann musst du erst nochmal Entscheidungen treffen, nicht nur was du anziehst, sondern gehen wir in den Gottesdienst oder nicht. Und die haben gesagt, das nervt einfach diese Diskussion. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir gehen jeden Sonntag, Punkt. So, wir wissen also, wir gehen Sonntagmorgen gehen wir in den Gottesdienst. Und sage ich, das ist ja ganz dicht an Jesus dran, wie er es gewohnt war. Nun, die Gottesdienste vor 2000 Jahren waren ähnlich so wie unsere Gottesdienste. Es hat sich nicht sehr viel verändert. Also der Ablauf war Beginn am Sabbat in der Synagoge wurde auch Lobpreis gemacht. Wurde gesungen und dann folgten Lesungen. Es gab eine Lesung aus der Tora, das waren die 5 Bücher Mose, und aus den Propheten. 2 Lesungen gab es. Also das Wort Gottes war für den Synagogengottesdienst ein wichtiges Element, um Wort Gottes auszusprechen. Zu Wort zu kommen zu lassen. Und dann eben dieser Abschnitt aus den Prophetenbüchern des Alten Testaments und Bibelkenner wissen schon, was jetzt passiert. Lukas 4 sind wir gerade. Falls du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne reinschauen, rein aufschlagen, Lukas 4. Da heißt es, am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, habe ich gesagt, in die Synagoge. Jesus stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle. Es ist nicht so, auf eurem Tisch liegt vielleicht Neues Testament, seht ihr, das ist keine Buchrolle, das ist Taschenformat, aber damals eine Buchrolle. Des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es hieß, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist schon krass. Also die Leute kannten Jesus ja jetzt noch nicht so, wie wir ihn kennen. Also er ist gesalbt, das heißt die Salbung, das ist eine Einsetzung zum Dienst. Eine Einsetzung als Könige wurden gesalbt. Der Gesalbte Gottes und gesandt. Und das Wort Mission heißt Sendung. Also und auf einer Mission. Er ist gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Das bist du und ich. Zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Unterdrückten zu entlassen in die Freiheit, um zu verkündigen, dass, und jetzt steht in manchen Bibeln Gnadenjahr des Herrn. Oder in manchen Bibeln steht ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und dann ist es interessant, was dann passiert, nach der Lesung. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Heute. Wenn man das Lukas-Evangelium liest, dann entdeckt man das Wort heute ganz oft. Heute. Erinnert ihr euch an eine Geschichte, die so beginnt? Heute. Heute. Das ist bald. Das ist eine Jahreszeit. Die Adventszeit beginnt, dann kommt die Weihnachtszeit. Und da heißt es, heute ist was? Heute ist der Heiland geboren. Oder Jesus geht nach Jericho und steht unter so einem Baum, guckt da hoch. Und was sagt er? Heute. Heute will ich in dein Haus. Das ist interessant. Gottes Timing. Oder einer der letzten Worte Jesu am Kreuz beschreibt Lukas. Was sagt er? Heute bist du mit mir im Paradies. Das ist interessant. Heute. Seine Zeitenwende. Ich weiß nicht, ob du diese Zeitenwende in deinem Leben erlebt hast. Manchmal spricht Gott in unser Leben hinein und dann, vielleicht hörst du nicht das Wort heute, aber es ist so ein Gefühl wie jetzt. Heute. Heute. Und der Lukas liebt dieses Wort scheinbar. Heute. Und er zitiert Jesus. Die Zeit Gottes ist gekommen. Heute. Wisst ihr, das bedeutet, lebe im Jetzt. Nicht zurückblicken, ah, damals, ne? Da war alles so. Auch nicht, ja und morgen, wenn morgen das und das, dann. Nein, heute. Heute treffen wir Entscheidungen. Heute entscheiden wir uns, in diese Richtung zu gehen. Heute laden wir Jesus in unser Leben ein. Heute treten wir einen Schritt in die Freiheit. Und Jesus macht hier deutlich, die Zeit Gottes ist gekommen. Und er sagt, heute ist diese Prophetie, und der Jesaja lebte ja lange, 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 lange vor Jesus, 700 Jahre. Heute ist die Prophetie erfüllt. Das Gnadenjahr des Herrn beginnt. Das Gnadenjahr des Herrn. Der Strom der Gnade, haben wir gerade gesungen. Gott, vielen Dank. Der Strom der Gnade. Der Strom der Gnade beginnt zu fließen. Das lebendige Wasser beginnt zu fließen. Der Bohrer ist auf Wasser getroffen und es beginnt zu fließen. Und wir merken dieses, wir reden dann vom Momentum. Wir merken, wir spüren es. In dieser kleinen Synagoge in Nazareth, da war nichts. Kleines Schild vielleicht. Nazareth. Da war nichts. Und da beginnt es zu sprudeln. Ist das nicht krass? Und dann merken wir, oder vielleicht muss ich nochmal erklären, Gnadenjahr, was bedeutet das? Also für die Juden war das klar. Die wussten, was das bedeutet. Wir denken, ja, Gnadenjahr, was ist denn das? Also das Gnadenjahr, man nennt es auch Jubeljahr. Vielleicht steht das auch in mancher älteren Bibelübersetzung, Jubeljahr. Das Gnadenjahr war eigentlich so nach dem jüdischen Gesetz, das hat Gott so eingerichtet, alle 49 Jahre kam das Gnadenjahr, das 50. Jahr war ein Gnadenjahr. Und das bedeutet, alle Schulden wurden erlassen. Alle Schulden wurden erlassen. Gefangene durften wieder zurückgehen nach Hause. Denen wurden die Freiheit geschenkt. Das war Gottes Idee. Alle 49 Jahre. Schuldenerlass. Also jeder bekommt wieder eine neue Chance. Gefangene wurden in ihre Heimat zurückgesandt. Alle Versklavten, die aufgrund untilgbarer Vergehen, also Schulden angehäuft hatten und damit in Sklaverei, also um das sich wieder, um wenigstens ein wenig Schuld zu tilgen, aber die wussten, ich muss ein Leben lang ein Sklave sein. Oder tot. Dann arbeite ich lieber. Ich bleibe ein Sklave, ein Schuldsklave. Das gibt es bis heute. Heute gibt es in Ländern, besonders in Indien, viele Schuldsklaven. Die verdienen 3 Cent in der Woche. Haben sich Geld geliehen, 400 Euro, 1000 Euro, konnten nicht rechnen, haben unterschrieben und arbeiten in den Steinbergwerken und klopfen Steine klein. Und verdienen 3 Cent in der Woche. Das bedeutet, die müssen ein Leben lang. Es ist untilgbar. Und diese Leute, wenn das 50. Jahr, wurden sie in die Freiheit entlassen. Das war das Gnadenjahr. Und Jesus sagt, heute hat sich dieses Wort erfüllt. Heute beginnt das Gnadenjahr. Und wir merken hier, also wir wissen ja schon viel mehr als jetzt die Leute da in Nazareth. Wir wissen, dass Jesus das personifizierte Gnadenjahr ist. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum wir immer über Jesus reden. Also in meiner Firma, da wird viel vom guten Gott geredet. So, also Landeskirche, evangelische Kirche, kennt ihr vielleicht. Immer guter Gott. Ich sag, ey, guter Gott, welcher Gott ist das? Natürlich können wir mal sagen, der liebe Gott hat dies und Gott und meinetwegen auch guter Gott. Aber wenn wir nicht mehr von Jesus reden, dann bleiben die Leute unklar, über welchen Gott meinst du eigentlich? Weil mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo man das schon etwas genauer definieren muss. Deswegen rede ich so gern von Jesus. Von dem Christus, von dem Gesalbten, von dem König, von dem, der das personifizierte Gnadenjahr ist. Er hat die Kraft dazu. Wenn ich jetzt sage, ihr Lieben, hier ist Johannes Müller, das Gnadenjahr beginnt jetzt hier für euch. Dann sagst du, okay Johannes, du bist ein netter Kerl, setz dich in dein Auto, schönen Gruß nach Bremen, alles gut. Ne? Carsten, hast eine falsche Entscheidung getroffen. So, ist ja gut immer, wenn man einen Schuldigen auch hat. Ne? Aber Jesus hat die Kraft, Jesus hat die Macht. Weil Jesus den Frieden bringt. Und da kennt ihr auch die Namen, die gegeben werden. Und die lesen wir alle wieder Weihnachten vor. Die Jesaja-Stellen, der Friedefürst. Und das heißt, wir können neu anfangen. Gnadenjahr. Es gibt ein Reset für unser Leben. Wir können untilgbare Vergehen, Schuld, die du nicht mehr gut machen kannst, ein Schuldenberg, den du nicht mehr abtragen kannst, den du nicht wieder gut machen kannst, wird getilgt. Gnadenjahr. Und dieses Gnadenjahr, da sagt Jesus, verkündet Jesus den Menschen in Nazareth. Und auf dieser Tagesordnung ist ein weiterer Punkt, weil dieses Gnadenjahr gilt nicht nur Israel. Im Moment ist das gerade der Brennpunkt wieder, das Volk Israel. Aber wir wissen, dass die, die den Glauben an Jesus annehmen, gehören zum Volk Israel. Du bist Israel, wenn du Jesus folgst. Kannst du im Galaterbrief nachlesen. Und das Gnadenjahr wird erweitert auch für Nicht-Israel. Jesus ist für alle Menschen. Heute ist dieses Wort erfüllt, sagt Jesus. Und das ist etwas Besonderes. Und das Interessante ist, dass wir fragen müssen, wie lang dauert denn ein Gnadenjahr? Nun, damals war das klar, 365 Tage. Und dann fängt es wieder bei 1 an und dann machen wir wieder 49 Jahre. Israel hat das übrigens nie gemacht. Wir haben das nie gemacht. Aber so herrlich, wie Jesus diese Schrift erfüllt und auf einmal das runterbricht und sagt, jetzt erfüllt sich das. Heute hat sich das erfüllt. Und wisst ihr, wie lange das Gnadenjahr schon dauert? Das Gnadenjahr dauert schon 2000 Jahre. Das Gnadenjahr geht vom ersten Kommen Jesu bis zum zweiten Kommen Jesu. 2000 Jahre Gnade. Den Strom der Gnade. Seit 2000 Jahren. Ist das nicht krass? Seit 2000 Jahren tilgt Gott Schuld jeden Tag. Meine, deine, die Schuld deiner Väter, Mütter, Großeltern, Urgroßeltern, tilgt er Schuld. Und alles geht zurück auf diesen Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist und Schuld bezahlt. Und das Gnadenjahr möglich macht. Was für eine Zeitenwende. Das ist die Zeitenwende. Und somit können wir auch anfangen, über Frieden zu reden. Weil Frieden ist nur möglich. Und das merken wir jetzt gerade, das kannst du jetzt studieren. Wie wird Frieden möglich? Geht Frieden zu schaffen ohne Vergebung? Ohne Gnade? Ohne Versöhnung? Das geht nicht. Und dann merken wir, dass plötzlich dieses Gnadenjahr den Himmel öffnet. Auch für uns. Und nun sagt Jesus, uns, Amen, wird das Evangelium verkündet. Und er sagt, da werden Gefangene frei. Herrliches Bild, ne? Gefangene werden frei. Und jetzt musst du dir nicht vorstellen, dass du derjenige bist, der Gefangene hat, die du jetzt sagst, oh tschüss, jetzt muss ich alles wieder selber machen, muss ich wieder selber meinen Rasen mähen. Sondern Jesus will damit sagen, wir sind die Gefangenen, wir Menschen sind gefangen. Dass Blinde wieder sehend werden. Dann denkst du, ich kann ja sehen. Aber was meint er? Er überträgt das in die geistliche Welt. Gefangenschaft. Und dann wissen wir, dass wir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und in die Bibel reingucken, dann wissen wir, dass es die unsichtbare Welt gibt. Dass die Kämpfe, die du hier triffst, in deinem Leben, auch in der unsichtbaren Welt stattfinden. Das, was wir hier auf der Erde sehen, jetzt an Kämpfen und Kriegen und Brutalität und Grausamkeit, findet auch in der unsichtbaren Welt statt. Deine Kämpfe, die du hast in dir, sind ja auch unsichtbar. Und du weißt genau, wo, also wenn du mit Jesus unterwegs bist, spürst du das. Und wir beginnen eine Sensibilität zu bekommen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Je mehr wir im Wort lesen und sehen, spüren wir, dass es Mächte und Gewalten gibt. Und in dem Moment, wo wir anfangen, das Gnadenjahr zu verkünden, beginnt es auch zu klemmen und zu quietschen. Und es beginnt auch eine Auseinandersetzung. Wir treten in eine Auseinandersetzung. Weißt du, Gefangene zu befreien, ist nicht so, ja, mach mal, jetzt bist du einfach wieder frei. Das ist richtig Arbeit. Manchmal sind Gefangene für uns hoffnungslose Fälle. Blinde sind hoffnungslose Fälle. Kann ich nichts machen. Und wir verlieren auch Hoffnung. Und wenn du siehst, also Geschlagene heißt es hier, werden geheilt. Also Leute, die richtig krank sind, richtig kaputt sind, richtig am Boden liegen. Und denkst, ey, das sind hoffnungslose Fälle. Oh. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. So. Oh. Ich kenne Menschen, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das ist hoffnungslos. Was soll ich denn machen? Ich kann nicht helfen. Und wir merken, wie wir schnell aufgeben. Und dann sehen wir auf einmal, wie Jesus sagt, ab jetzt beginnt das Gnadenjahr. Ich setze Menschen frei. Ich schenke Durchblick. Ich heile. Ich bin derjenige, dem ihr vertrauen könnt. Und das bedeutet Veränderung. Und dann spüren wir, wie wir mit Jesus, dem Gesandten, dem Gesalbten, er muss freisetzen. Er muss handeln. Deswegen ist es so wichtig, dass wir beten. Ich erlebe, je länger ich Christ werde, umso mehr ist Beten auch für mich ein Kampf im Sinne von, ich habe schon für viele Dinge gebetet, die nicht eingetroffen sind. Und dann denke ich so, ach, wenn ich jetzt wieder bete und es passiert nicht, bin ich enttäuscht. Will ich enttäuscht sein? Nein. Also bete ich nicht. Dann höre ich auf. Bin ich nicht so enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Gedanken kennt oder ob das nur ein Johannes Müller-Gedanke ist. Auf der anderen Seite sage ich aber, wenn ich ein Wunder erleben will, was muss ich tun? Ich bete in das Unmögliche hinein. Und das ist krass. Ich bete in das Unmögliche. Ich spreche Dinge aus, die eigentlich unmöglich sind. Wir reden von Heilung, wir reden von Befreiung. Wir reden von Wegweisung. Alle von uns, glaube ich, wir wünschen uns Wunder. Oh ja. Aber weißt du, was das bedeutet, ein Wunder zu erleben? Bedeutet Krise. Krise. Chaos. Beschränkung. Unmögliches. Schmerzen. Katastrophe. Chaos. Krieg. Und wir können jetzt sagen, oh nein, ich mag gar nicht, wir können gar nichts mehr machen. Oder haben wir den Glauben an diesen mächtigen Jesus Christus und sagen, dein Wille geschehe, das beten wir am Vater unser auch, und sagen, ich bete trotzdem. Ich bete trotzdem. Und das ist für mich eine Auseinandersetzung, ein Kampf für mich. Vielleicht für dich auch, vielleicht merkst du das auch. Aber wenn wir Wunder erleben wollen in unserem Leben, dann lass uns um Wunder beten. Und das Interessante ist, dass Gott auch Wunder tut, auch noch heute. Und es ist gut, dass wir gebetet haben, denkst du manchmal. Oh. Gut, dass ich gebetet habe. Vielleicht denkst du auch, ja, Gott tut sowieso das, was er will. Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, sehe ich, nein, wir dürfen Wunder erwarten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander haben, um uns anzuspornen. Weil wisst ihr, manchmal wackelt unser Glaube, mein Glaube wackelt, und da kommt aber mein Freund oder Kollege oder meine Schwester, mein Bruder und sagt, hey, nein, komm, wir beten jetzt. Ich bete mit dir. Dir fehlen die Worte, ich bete für dich. Und dann merken wir, wie das meinem Glauben wieder Nahrung gibt, wie er wieder fester wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hierher kommen und wissen, wir stärken uns einander, wir sind gemeinsam unterwegs. In meinen Projekten, in deinen Projekten. Und wir merken, wie diese Wege in den Frieden, diese Wege in die Freiheit nicht einfach sind, nicht geschenkt werden, sondern dass sie auch Kraft kosten, dass sie Energie brauchen und dass ich mit Jesus, dicht an Jesus bleibend, immer wieder mich festmache an ihm. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Jesus verbinden. Und darüber haben wir in den letzten 4 Tage, also jedenfalls die Abende, ich habe versucht, euch das nahe zu bringen. Und ich weiß ja auch, dass viele das schon gemacht haben, sich immer wieder an Jesus zu binden. Und weil wir wissen, er hat die Kraft, dass wir in dieser Gemeinschaft bleiben, zusammenhalten. Dass wir diese Energieträger, den Geist Gottes, Lobpreis singen, geistliche Lieder haben eine Kraft, die den Himmel öffnen, die in die unsichtbare Welt hinein wirken. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wort Gottes zu lesen, baut mich auf, hat eine Kraft, es zu verkündigen. Glaube kommt aus der Predigt. Aus dem Wort Gottes kommt der Glaube. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesem aussetzen und dass wir Leute haben, die die Bibel verkündigen. Nicht aufgeben. Also das Gnadenjahr gilt allen Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass wir es verkündigen. Weitersagen. Im Großen, im Kleinen. Und uns nicht entmutigen lassen. Weißt du, was Jesus sagt über Nazareth? Über die Propheten? Die Leute sagten, ach, Jesus ist doch der Sohn von Josef und Maria, was will der denn? Das war die Reaktion der Leute. Er sagt, ein Prophet gilt nichts, wo? Ne? Im eigenen Land. Weil die Leute sagten nicht, wow, Jesus, yeah. Jesus, was sagt der denn? Was sagt der denn? Aber er lässt sich nicht aufhalten. Und wir wissen, dass dieser Weckruf oder diese Verkündigung des Gnadenjahres eine Zeitenwende war. Letzter Gedanke. In was für einer Zeit leben wir gerade? Wir merken durch die begonnenen Kriege jetzt in Europa, im Nahen Osten, merken wir, wow, interessant. Wo stehen wir gerade? Und wir wissen als Christen, das ist ja das Schöne, wo unsere Reise hingeht. Deswegen dürfen wir auch in einer gewissen Entspannung leben, aber auch in einer Haltung. Wir dürfen die Häupter, wie heißt es, erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Ist das nicht ein Trost? Ist das nicht herrlich? Wir dürfen an dieser Stelle beruhigt sein, weil wir wissen, Jesus hält uns. Und wir dürfen das sehen und dürfen den anderen Menschen in unserer Umgebung, die nur Chaos sehen und nicht wissen, wie es in den nächsten 2 oder 5 Jahren aussehen wird, dürfen wir sagen, mein Vertrauen setze ich auf Jesus Christus. Und ich bete für dich. Fangt an, für eure Nachbarn zu beten, für eure Freunde zu beten, für eure Kollegen zu beten. Und schaut, ob Gott ein Fenster öffnet, in das man hineinsprechen kann. Dass Menschen von dieser Gnade erfahren, von diesem Gnadenjahr erfahren. Und das ist die Botschaft. Das ist die Zeitenwende. Und deswegen sprechen wir diese Einladung aus. Und dann passieren unvorstellbare Dinge. Kennst du unvorstellbare Dinge, die passiert sind? In den letzten Jahren sind unvorstellbare Dinge passiert. Weltweit, in unserem Land, durch die Kriege jetzt, Situationen, es werden unvorstellbare Dinge weiter passieren. Das wissen wir. Wir ahnen das. Aber wir wissen auch, dass wir bei König Jesus im Reich Gottes unterwegs sein dürfen und diese Gnadenbotschaft weiter verkündigen dürfen, weil wir wissen, er wird kommen und wir werden ihm entgegengehen und wir werden dabei sein, mit ihm unterwegs sein. Und Carsten hat es vorhin erwähnt, in welcher Abteilung er sitzen möchte. Ich weiß nicht, ob man das sich aussuchen kann, Carsten. In jedem Fall, aber dürfen wir den Himmel buchen, dürfen wir die Gnade annehmen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich euch, dass ihr in dieser Gnade lebt, kraftvoll in dieser Gnade zu leben, kraftvoll in dieser Gnade unterwegs zu sein. Wir brauchen selber Vergebung, wir werden schuldig, aber wir dürfen in diesen Gnadenstrom treten. Und ich wünsche mir, dass dieser Ort ein Ort ist, wo dieser Gnadenstrom hinausfließt, über die Grenzen von Forthausen hinweg, zu Menschen hin, durch euch. Dass dieser Ort ein Kraftort ist, wo wir tanken können, Gnade tanken können, um sie abzugeben, heil werden können, dass wir Gebete beten, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Und das wünsche ich dir und deiner Gemeinde und eurer Gemeinde hier und euren Gemeinden, wo auch immer ihr jetzt in welcher Region ihr unterwegs seid. Und es ist eine gesegnete Region, in der ihr lebt hier. Und die gesegnete Region, das sieht man, das ist die saftig und grün. Und hier fahren viele gute Autos durch die Gegend. Da sieht man immer, wie der Standard so ist. Versteht ihr? Wir merken, Gottes Gnade wirkt. Und wir dürfen Träger sein. Ich habe dieses kleine Kärtchen, liegt ja hier. Es ist eine Hilfe, diese Gnade zu tanken. Diese Gebete, die wir sprechen können. Gott nimmt unsere Worte ernst. Ich wünsche euch, sag ich mal, dass ihr das praktisch weitererlebt. Und dass dieses kleine Nazareth, diese kleine Geschichte, so eine ganz kleine Geschichte, es war ein Gottesdienst in Nazareth, der das Gnadenjahr losgetreten hat. Über 2000 Jahre jetzt schon. Was für ein Segen darf das sein? Und wir sind ein Teil davon. Und dafür wollen wir Gott loben und preisen. Ich würde gerne einmal nochmal beten, bevor wir, glaube ich, dann einen nächsten Song hören. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du die Erfüllung bist dieser Prophetie, in der wir auch jetzt leben dürfen, seit so vielen Jahren. Wir schließen uns an diesen Worten aus dieser kleinen Synagoge in Nazareth. Es ist eine weltbewegende Geschichte geworden. Der Gnadenstrom fließt. Danke für deine Gnade. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mich erlöst hast. Und unsere Lieben hier, wir wollen das gemeinsam immer wieder festhalten. Wir wollen erleben, wie du Menschen in Freiheit führst. Wir wollen erleben, wie du Bindungen löst. Wie Blinde sehend werden, dich erkennen. Danke für die Freiheit, in die du uns führst. Danke für den Frieden, der möglich ist, mit deiner Hilfe, durch dich, mit dem Vater. Danke, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Das wollen wir weiter tragen für die Menschen in unserer Umgebung, in denen wir leben. Wir wollen für sie eintreten, wir wollen für sie beten. Stärke unserem Glauben. Wir wollen Wunder erleben, Herr Jesus. Und bitten dich um Kraft und deinen Segen darum. Das beten wir in deinem Namen. Amen.